Optisch definiert. Der Podcast übers Comics machen. Mit Ingo Römling und Caroline Ring. Und heute mit Sascha Wüstefeld. Hallo Sascha.
Hallo, ich bin's.
Hallo Sascha, ich freue mich total, dass du da bist.
Ich freue mich auch voll, dass du da bist.
Ich freue mich auch, ja. Mensch, ach, so eine Freude, ne?
Ja, allseits. Sascha, wenn man dich als Comiczeichner vorstellt, also ich muss da erstmal überlegen, wo ich überhaupt anfange, weil du ein so krass großes Oeuvre hast. Das fängt ja wirklich schon, ich sag mal, zu Urzeiten an. Du hast Mosaik gemacht, dann hast du die Sorgenfresser gemacht, den kleinen ICE, den machst du immer noch. Und daher kennt man dich wahrscheinlich, selbst wenn man nicht viel mit Comics zu tun hat, weil deine Bilder überall in den Kinderabteilen, in den ICEs hängen und in den Heften drin sind, die in den Zügen ausliegen. Und dann zeichnest du jetzt auch noch Mackie, auch noch so ein Urgestein. Also da weiß ich gar nicht so richtig, wo anfangen, weil das alles so eine großen Geräte sind. Und das ist ja noch nicht mal alles, was du gemacht hast.
Ja, das kommt einem selber gar nicht so vor, ne? Das ist ja auch selten, dass das gleichzeitig stattgefunden hat, sondern das fing ja fast immer erstmal klein an. Ob das jetzt der kleine ICE war oder auch die Sorgenfresser, das sind ja keine großen Sachen damals gewesen, sondern eigentlich gerade bei den Sorgenfressern, das ist für mich so ein typisches Beispiel, das hat wirklich eine halbe Stunde gedauert. Es ist echt nicht übertrieben, diese 12 Figuren zu entwerfen. Weil das war auch, glaube ich, noch mein erster Tag bei Hahnfilm. Ich war ja schon mal bei Hahnfilm Anfang der 2000er und dann so 2007 oder 8 war ich wieder bei Hahnfilm und dann war das so der erste Tag und da kam halt Gerd rein, er möchte gerne Figuren machen, irgendwie Puppen, ne? So was Puppenartiges und er hatte eben diesen Begriff Sorgenfresser, ne? Ja, und dann ging das ganz schnell und das hat wirklich nicht lange gedauert und dass es dann sowas Großes geworden ist, also zumindest relativ groß, ne, das war da ja noch nicht abzusehen.
Hm. Ja. Die Sorgenfresser, mittlerweile sind die ja nicht mehr so viel verbreitet, aber nee. Eine Zeit lang waren die ja wirklich, ich meine, ich hatte auch mindestens einen Schlüsselanhänger. Kannst du noch mal beschreiben, das waren so kleine Püppchen und die hatten so einen Reißverschluss als Mund, glaube ich, ne? Und
genau.
Niedliche, coole Augen.
Genau, das sind eigentlich so gestreifte Stofffiguren und ich hatte versucht, dass eigentlich alle so einem Grundprinzip folgen. Also die haben so eine bestimmte Grundform alle, die ich dann jeweils noch irgendwie so ein bisschen variiert habe, entweder in der Länge oder in der Breite. Und jeder Sorgenfresser sollte nach meiner Vorstellung möglichst so von einem Kind als irgendwas erkannt werden, was es halt auch selber kennt, zum Beispiel eine Maus oder eine Katze oder ein Teddy oder sowas, ne? Dass es dann beispielsweise im Laden sagen kann, Mama, ich will den Teddy. Und irgendwie hatte ich halt versucht, dass das möglichst einfach alles aussieht und dass die Kinder das auch selber theoretisch nachzeichnen können, dass da gar nicht so viel dran ist, ne? So viel komplizierter Kram und so. Und der Sorgenfresser sollte natürlich auch was fressen können und deswegen hat er eben den Reißverschlussmund gehabt, wo die Kinder eben was reintun können. Im besten Falle Sorgen, natürlich, gut, wie macht man das? Am besten, man schreibt sie irgendwie auf oder malt sie auf oder so. Und dann gibt's ja diese berühmte Geste, ne? Man kennt das so aus Filmen, wenn jemand irgendwie verspricht, nichts zu sagen, ne? Dann macht man so diese Reißverschlussgeste und schmeißt den dann so weg. Und da dachte ich, das ist eigentlich ideal für eben Geheimnisse, ne? Dass die Figuren ein Geheimnis eben bewahren können oder im besten Falle auffressen, ne? Mhm. Wenn es eben eine Sorge ist. Ne?
Schöne Idee.
Und das ist jetzt ein bisschen hanebüchen vielleicht erklärt, aber das Coole war, dass relativ bald, nachdem so die ersten Figuren entworfen waren, es gab ja da einige Leute, die bei Hahnfilm da mitgemacht haben und sich so um bestimmte Sachen gekümmert haben. Zum Beispiel gab es jemanden, der dann wirklich versucht hat, bei so Kinderpsychologen mal nachzudenken, zu fragen, ob die eigentlich mit sowas was anfangen könnten. Ne? Und das ist eben auch gleich auf große Begeisterung gestoßen da bei den Psychologen, die sagten, ja, das ist ja ideal und so. Also wir haben da schon versucht, so ein bisschen auch erstmal vorzufühlen. Ne? Auch gibt es überhaupt jemanden, der das dann kaufen würde? Also es war schon kommerziell auch gedacht von Anfang an halt. Das war ja schließlich eigentlich ein ganz normales Hahnfilmprojekt, ne? Wie viele andere auch. damals wurde sehr viel auch parallel eben entwickelt, ne?
Also mein persönlicher Sorgenfresser-Moment, den ich ja auch, muss ich mal hier zugeben, hatte. Ich glaube, das war in Erlangen und ich war auf einer öffentlichen Toilette und habe dann so
das wird
dieses
ja mal besser.
Ja, und habe dann so dieses Papier da rausgezogen, ja, aus dem Handtuchspender und da gab's Sorgenfresser-Reklame auf diesen Papierhandtüchern und ich habe gedacht, der Wüstefeld, ey, der hat's echt geschafft, ja, das ist voll der Rockstar. Also der ist auf diesen Einweg-Papierhandtüchern ist der mit seinen Sorgenfressern drauf. Aber ich sag mal kurz, Hahn Film ist eine Filmproduktionsfirma und du hast da gearbeitet.
Genau.
Als was?
Richtig. Na, ich habe als Character Designer gearbeitet. Ich glaube, als ich da angefangen habe, gab es eigentlich noch nicht so den Plan, was genau ich da machen werde. Und ich habe dann halt erstmal so vor mich hingearbeitet. Wie gesagt, bei den Sorgenfressern, das war eigentlich so eine winzige Idee, die Gerd Hahn, der Hahn-Film-CEO, ne, der Geschäftsführer und wirklich auch einer der großen kreativen Köpfe. Man denkt immer, der macht da nur die Geschäfte oder so, aber Gerd Hahn ist ein äußerst kreativer Mensch, der sehr, sehr gut auch sieht, wenn irgendwas funktioniert oder ob was nicht funktioniert und so. Das ist auch manchmal mit zum Teil harscher, aber oft auch berechtigter Kritik verbunden. Und ich habe da angefangen als Character Designer zu arbeiten für die Serie Mia and Me, falls das jemand kennt. Die läuft, glaube ich, auf dem Kika. Da geht es um ein Mädchen, was irgendwie so ein bisschen Harry Potter-artig in so einer, also es geht als Realfilmserie los und dann wird die zu einer animierten Figur und landet in so einer Elfenwelt mit Einhörnern und Elfen und so weiter. Also sehr bunt und so. Und dafür habe ich als Character Designer ein bisschen gearbeitet. Und dann ging das halt mit den Sorgenfressern los und da gab es eigentlich dann relativ schnell nur noch das.
Wann war denn das?
Also es war 2008. Ich lege mich jetzt fest.
Ja.
Es war 2008. Da ging das los und ich glaube, die ersten Sorgenfresser zu kaufen gab es dann, das ist jetzt schwierig, also vielleicht 9 oder 10 schon. Also das ging sehr schnell.
Ich weiß jedenfalls, es gab eine Zeit, da konnte man sich davor kaum retten. Also das hat mich nicht gestört, weil die sind ja wirklich super niedlich. Und wie gesagt, also ich habe auch noch einen Schlüsselanhänger.
Irgendwo fliegt der hier rum. Ja, das stimmt. Es war sehr viel. Es wurde auch mal eine Serie geplant. Die ist, glaube ich, dann aber, die hat nicht funktioniert oder wurde wieder eingestellt und so. Also da hängen ja sehr viele Firmen auch dran. Ich glaube, Schmidt-Spiele ist inzwischen auch der Eigentümer der Rechte und so weiter. Und die haben da viel gemacht. Also es ist wirklich eine wahnsinnig lange Geschichte. Ich spreche da auch mit Gerd immer wieder drüber. Wir sind ja befreundet. Wir sind eigentlich von Kollegen oder von, also ich war ja mal ganz früher auch schon bei Hahnfilm. Also als ich noch ganz klein war, da habe ich so Storyboards gemacht und da war Gerd Hahn eigentlich für mich wie so eine, das war halt so ein berühmter Trickfilm.
Tycoon.
So ein Trickfilm-Tycoon aus Berlin. Da hat er halt Werner gemacht, die ganzen Werner-Filme und dann auch noch Asterix und so, ne?
Witzig. Sascha, jetzt sind die Sorgenfresser aber ja nur eine große Nummer, die du gemacht hast oder den du ganz unverkennbar deinen Stempel aufgedrückt hast. Ein anderes Ding, was auch ein Charakter ist, das ist ja der kleine ICE. Dem kann man sich kaum entziehen, wenn man mit dem ICE fährt. Dann sieht man in jedem Kinderabteil die Bilder und in den Zeitschriften auch die Comics, die von dir gezeichnet werden. Und dem hast du zumindest optisch deinen Stempel aufgedrückt, wenn ich richtig informiert bin, oder?
Genau so ist es. Also ich habe sozusagen die Figur, so wie sie eben heute existiert, als Character Design erfunden, könnte man sagen, ne? Aber eben den visuellen Aspekt daran, während eigentlich die Grundidee, also was für Kinder zu machen, dass die Deutsche Bahn eben eine Figur hat. Es gab ja auch schon eine andere Figur oder gibt es immer noch, nämlich die vom Titus Ackermann, der macht ja den Olli und der Olli ist ja auch immer noch sozusagen das Bahnmaskottchen. Es gab ja auch den Maulwurf. Also es gab schon immer mal solche Versuche, beziehungsweise auch Dinge, die bis heute auch Bestand haben und so. Aber es gab eben nichts, was wirklich aussah wie ein Zug. Das war, glaube ich, so dieser Dreh- und Angelpunkt, den die Bahn gerne haben wollte. Wir sind ja nun mal die Bahn, warum gibt es eigentlich nichts, was wirklich wie ein Zug aussieht? Und da war eben dann die Idee, weil die andere Person, die da mitgemacht hat, war die Cornelia Gaumann, eine Bekannte von Joscha. Die haben sich zusammen überlegt, Mensch, du arbeitest doch beim ICE in der Familienabteilung. Wie werden das, wenn wir einfach aus dem Thema ICE was für Kinder machen? Und dann hatte Joscha, kam er irgendwie auf mich. Und hat gesagt, das soll doch mal der Sascha entwerfen, der hat doch auch die Sorgenfresser gemacht. Ne? Dieser 1000 Sasser, ne? Und Und dann hat er mich angerufen, hat mir noch ein anderes Projekt am Telefon ausgeredet, damit ich Zeit habe für den kleinen ICE.
Okay.
Und dann habe ich gesagt, na gut, dann mache ich das halt. Und das war ja erstmal nur ein Test. Also wenn ich das, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben, ich kann ja mal ganz kurz erzählen, wie das eigentlich war überhaupt.
Ja, mach ruhig.
Ja, erzähl mal. Aber sag noch mal kurz, das war Joscha Sauer, ne?
Joscha Sauer, genau, Entschuldigung, natürlich. Also es war so, die Bahn wollte halt erstmal einen Test machen mit verschiedenen Zeichnern, die eben alle angefragt wurden, könnt ihr mal was machen für ein Thema, wo wir den ICE als Figur machen. Das hatte damals noch keinen Namen, als Figur für Kinder, aber es soll eben erkennbar der ICE sein. So, und dann haben eben verschiedene Zeichner was gemacht. Und was dann rauskam, war halt, dass die Kinder meinerseits zwar überhaupt nicht wie ein ICE aus, das weiß ich noch, weil das Krasse war, dass die Bahn sogar nicht nur die Zeichnungen dann gezeigt hat, sondern sie hat tatsächlich das Geld in die Hand genommen und hat aus diesen ersten Entwürfen von allen Zeichnern wirklich Spielzeuge machen lassen.
Ach, Prototypen oder was?
Prototypen von dem Malte Fulda, der alle kleinen ICEs oder alle ICE-Figuren bis heute macht. Und der hat eben diese Prototypen gemacht aus diesen allerersten Entwürfen. Völlig verrückte Sachen und meiner sah irgendwie aus wie so ein, ich weiß nicht, wie so ein Delfin. Es sah einfach ganz komisch aus. Stimmt, aber die Kinder fanden den halt am besten. Und deswegen hat die Bahn dann eben gesagt, ja, dann, also es soll nicht so aussehen, aber wir wollen, dass du das entwirfst.
Wir wollen diesen Delfin, ne? Und
hier. Der soll genauso aussehen, aber anders.
Aber anders, so ganz bisschen, so kleines bisschen anders noch. Ne?
Okay.
Und ich, ja, und da ging dann eigentlich ein Jahr ungefähr los, nicht nur mit Entwerfen, sondern in dem Jahr musste auch schon einiges dann wirklich produziert werden, aber das war eben so ein Jahr des Suchens und Findens. Wie kann der eben aussehen? Ne? Dass es da noch andere Figuren mal geben wird, das wurde zwar angedeutet, das hat sich so ein bisschen abgezeichnet. Ja, es gibt ja auch noch andere Bahnabteilungen, ne, die vielleicht dann auch Bock drauf haben. Aber das ist erstmal in weiter Ferne und wir machen jetzt erstmal nur den ICE und so weiter. Ne? Und so ging das dann halt los mit vielen Versuchen. Irgendwann kam dann eben der ICE raus, so wie er heute aussieht.
Mittlerweile ist das eine richtige Familie, wie bei Baba Papa oder so. Wer das noch kennt, der kriegt eine Mark.
Ja, ich kenne das.
Die Älteren werden sich erinnern.
Ich liebe Baba Papa.
Stimmt, Ingo, bei dir im Zimmer steht so ein Opa-Zug, die Opa-Lok. Wie heißt die denn? Die haben doch auch noch alle so Namen.
Opa Adler heißt der.
Opa Adler. Ja, den habe ich von Sascha persönlich geschenkt bekommen.
Ach, das war aber lieb von mir. Daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern.
Doch, das war zu meinem 50. Geburtstag.
Hast du eine Opa gekriegt als Bahn?
Da war ich doch lieb. Ne?
Ja, da warst du noch, da warst du total noch lieb. Ja. Bist immer noch lieb.
Naja.
Jetzt wollen wir mal über Mosaik reden.
Ich
bin da die ganze Zeit mit den Hufen scharren.
Du bist ganz hibbelig, ne? Ja, also Sascha, die ganz Alten unter uns werden sich erinnern. Mosaik, das ist doch der Comic gewesen zu DDR-Zeiten. Wann hast du damit angefangen und wie ging das dann weiter?
Ja, Mosaik ist natürlich, das ist halt bis heute, sind die Dicke Duck Mosaiks insbesondere, tut mir leid, Aprafaxe, ich bin eigentlich mit den Aprafaxen aufgewachsen und habe die auch ganz, ganz lieb und so. Es sind eigentlich die Figuren meiner Kindheit, aber ich habe als Kind schon die Hefte meines Vaters gelesen und der hatte halt die ganzen Dicke Duck Mosaiks und die Geschichten waren ja abgeschlossen, also die waren vollständig. Das heißt, ich konnte die wirklich von Anfang bis Ende lesen, während die Aprafaxe ja gerade aktuell erschienen sind und da musste man immer einen Monat warten und so weiter. Deswegen sind die Digi Ducks von Hannes Hegen für mich das absolute Nonplusultra meiner zeichnerischen, also das ist sozusagen der Hauptbestandteil meiner zeichnerischen DNA, wenn man so will. Ne?
Mhm.
Und die Hauptzeichnerin bei Mosaik war schon bei den Digi Ducks und dann natürlich bei den Aprafaxen auch wieder immer Lona Rietschel für viele Jahrzehnte. Eine ganz tolle Zeichnerin, eine komplett unterschätzte und erst viel zu spät in ihrem Leben als tolle Zeichnerin anerkannte Frau, die einfach für mich den ganz großen Unterschied gemacht hat. Also ich habe schon als Kind immer gemerkt, wenn damals haben die Zeichner bei Mosaik nämlich immer noch ganze Seiten gezeichnet. Das heißt, das Heft bestand aus mehreren Seiten, die aber eben jeweils von einem anderen Zeichner gezeichnet wurden. Das hat man bei den Digi Ducks nicht so gemerkt, weil der Hannes Hegen ein ganz extrem guter Art Director war und die Leute wirklich unter einen Hut gekriegt hat. Der hatte teilweise 18 Angestellte, das hat man nicht gesehen. Bei den Aprafaxen hat man es dann eben schon schon sehr deutlich gesehen, da fiel das nämlich weg, da hatte ja Hegen aufgehört. Und da ist mir als Kind schon aufgefallen, da gibt es immer diese ganz gut gezeichneten Seiten, ne? Gemalt, hat man damals gesagt. Und ich wusste aber nicht, wer das ist. Da hatte man keine Möglichkeit, das irgendwie rauszufinden. Ich war ja erst 10 oder so, ne? Aber ich habe eben gesehen, Mensch, ich freue mich, wenn dann wieder so eine Seite kommt, wo die Abrefaxe so richtig cool aussehen und so, ne? Und später habe ich halt herausgefunden, dass das eben auch von Lona Rietschel ist oder überhaupt von Lona Rietschel ist. Und als ich dann bei Mosaik angefangen habe, habe ich sie natürlich auch kennengelernt und sie war natürlich die absolute Lichtgestalt. Man hat sich kaum, also ich habe mich am Anfang auch nicht getraut, mit ihr überhaupt zu sprechen, weil ich halt, das war wie so ein, du sitzt als
Elvis.
Ja, du sitzt Elvis als Musikfan mit Paul McCartney im Zimmer und du bist eigentlich, also das ging wochenlang. Ich wusste auch nicht, ob ich sie siezen oder duzen sollte und dann habe ich lieber gar nichts gesagt und so und ich habe mich das halt nicht getraut, einfach so du zu sagen, aber sie war auch irgendwie doof.
Naja. Ja, aber wie kam das? Wie kam das denn? Wie bist du da hingekommen?
Zum Mosaik?
Ja.
Ja, das ist, ich habe als Zeichen, also ich habe Grafikdesign studiert und habe vorher so ein Praktikum gemacht bei einer Werbeagentur und hatte da so ein bisschen Zeit und habe halt für so einen Mosaik-Fanclub immer so ein paar Abrafaxe und Digidax gezeichnet, aber natürlich also in so einem Fan-Stil. Also das waren wirklich, ich habe sehr spät angefangen, auch mit Comiczeichnen. Ich war schon 18 ungefähr und habe dann gedacht, ach, ich könnte ja mal Comiczeichner probieren. Ne? Ich wollte eigentlich immer Musiker werden, aber dann dachte ich, ne, probiere ich das mal, weil im Mosaik war eine Anzeige, eine Annonce, dass das Mosaik Zeichner sucht. Und in meiner Selbstüberschätzung habe ich gedacht, ach, komm, hier, ich schicke euch mal was, ne? Und dann habe ich denen das geschickt und leider ist das dann auch noch veröffentlicht worden. So als traurige Beispiele, die eben nicht genommen wurden, ne?
Jetzt, wie jetzt, Moment.
Ja, das war so. Also ich hatte, das war ganz furchtbar. Ich dachte, Gott, also ich habe mich dann später so geschämt, weil ich hatte wirklich ohne Quatsch auf kariertem Papier.
Das haben wir doch alle gemacht.
Einfach so mit Bleistift irgendwas hingeknallt und habe dann so gedacht, das ist es ja jetzt, das werden die lieben. Und das war natürlich nicht so. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt zeige ich euch's aber. Und habe dann wirklich angefangen, nach Plan eigentlich zu trainieren. Also ich bin aus der Schule gekommen, ich habe gesagt, alle 2 Tage, jeden Tag halte ich das nicht durch. Aber ich setze mich jetzt alle 2 Tage nach der Schule an den Schreibtisch, mache nichts anderes als zeichnen und ich übe nur die Abrafaxe. Ich möchte den gute Abrafaxe schicken. Ich möchte das ausmerzen, diese Schande. Ne?
Kurze Zwischenfrage. Jetzt wirklich, das ist veröffentlicht worden und da stand dabei, guck mal, das hat uns der Sascha geschickt und das ist nicht so toll, weil, oder?
Nee, es wurden einfach die Zeichnungen veröffentlicht von denen, die sie halt nicht genommen haben, so als Trost. Also
ach so.
Hier, also wir hatten ganz, ganz viele liebe Einsendungen. Ne, und so.
Ach, die es leider nicht geschafft haben.
Die haben es nicht geschafft. Also das waren eher so wie Kinderzeichnungen.
Oh wow, und dann bist du so in das Shaolin-Kloster, hast du dich begeben.
Voll.
So, ja. Und dann hast du deine selbst auferlegte Trainingsroutine absolviert.
Ey, es war Wahnsinn. Ich habe dann in 2 Jahren immer weiter geübt. Und das Doofe war, ich habe dann an dem Stil vorbeigearbeitet irgendwann. Also ich habe dann halt angefangen, hey, das kann man doch auch so machen. Ach, das gefällt ihnen dann garantiert. Wenn ich dann erstmal da anfange, dann ändere ich das alles dort. Da werfe ich den ganzen Stil um und so, ne? Und ich bin dann irgendwie, ja, das war natürlich alles doof, ne? Aber ich habe dann halt irgendwann die Chance bekommen, halt in so einem Fanzine ein paar Zeichnungen zu veröffentlichen. Und diese Fanzines, davon gab es einige, die sind auch immer bei Mosaik gelandet, ne? Also die hat immer jemand mitgebracht und dann haben die sich dort angeguckt. Und so kam dann mein Name langsam in so eine engere Auswahl irgendwie, so von theoretischen Leuten, die man vielleicht doch mal irgendwann anstellen kann, wenn mal Not am Mann ist oder an der Frau. Und jedenfalls bin ich dann im Zuge meines Praktikums, als ich dann schon angefangen hatte zu studieren, also das war das Studienpraktikum, ne? Wie heißt das gleich? Praktikumssemester. Das habe ich bei Mosaik eben absolviert als Zeichner und habe dann schon an den Seiten mitgearbeitet, was ich aber zu dem Zeitpunkt gar nicht wusste. Also ich habe so stillschweigend den Auftrag bekommen, Seiten zu zeichnen und ich habe an meinem Tisch gesessen und dachte, ich soll mir man bekam dann so Seitenaufrisse, wurde das genannt. Das sind also schon die originalen Seiten, auf denen dann auch gezeichnet und getuscht wurde mit Pinsel. Die hatte der künstlerische Leiter so vorskizziert, aber so ganz grob, wie so eine Art Storyboard, aber schon in groß, ne? Und ich dachte, ich soll mir das so angucken halt, so zum Lernen und habe das dann so vor mich so hingestellt Und habe dann so den ganzen Tag so mit der aufgestellten Seite so auf A4-Papier noch so ein bisschen geübt und so. Und irgendwann kam der dann und sagte, na, was ist denn jetzt eigentlich mit der Seite? Und dann, was denn für eine Seite? Na, die hier, die sollst du doch zeichnen. Ich dachte, was? Ich wusste gar nicht, dass das überhaupt so gemacht wird. Das hatte mir auch einfach keiner erklärt. Und ich dachte, ach so, man soll jetzt auf dem Papier oder so und dann so wird das gleich gedruckt oder was? Nur wenn uns das gefällt. Ne? Und dann habe ich angefangen und das ist dann auch direkt im Heft erschienen. Und so habe ich dann im Praktikum eigentlich hauptsächlich schon fürs Heft gearbeitet, aber habe natürlich Ängste durchstanden, weil mir kam das immer so vor, ich sitze jetzt hier so als jemand, der eigentlich gar nichts kann und die ganze Leute, die da saßen, die hatten schon hunderte Seiten und vor allem Lona, die eben nun leider dort ja, das ist ja mein Star, mein großer Star, die sitzt da auch und die muss doch denken, was macht denn der hier? Was soll denn das? Ich zeichne hier seit 50 Jahren und der kommt hier an und macht gleich mit und so, aber das war gar nicht so. Die hat mich nämlich sehr freundlich aufgenommen und habe ich dann aber alles erst später gemerkt.
Wie war denn das da? War das wie so ein Büro, ein Großraumbüro, wo alle an ihren Zeichentischen saßen? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, das war ungefähr so. Es war eigentlich eine schöne Atmosphäre. Es war damals, also heute wird Mosaik ja immer noch im gleichen Haus gemacht, aber in einer anderen Etage. Wir haben im Keller gearbeitet. Und das klingt jetzt erstmal irgendwie doof. Man denkt, ach, im Keller und so. Aber es war eigentlich ganz schön, weil das war so eine alte Villa und der Keller, das war so, da war halt die Küche drin, wo die Bediensteten wahrscheinlich gekocht haben für die Herrschaften, so mit alten Delfter Fliesen und so. Es war wirklich ganz schön eigentlich und das einzig Doofe war, dass der Fußboden war auch gefliest und die Stühle hatten keine Gummirollen, sondern harte Rollen. Und wenn man so gezeichnet hat, dann rollte man immer so langsam durch den Raum und musste sich dann immer wieder an den Tisch so ranziehen. Ne? Das war ein bisschen ungünstig. Aber es war eigentlich eine schöne Atmosphäre und wir saßen tatsächlich alle in einem Zimmer. Es war auch sehr eng, je nachdem, wie viele Leute gerade da waren. Das hat so ein bisschen fluktuiert. Und da habe ich auch dann viele Leute kennengelernt, mit denen ich eigentlich bis heute noch befreundet bin. Unter anderem eben Ulf Graupner.
Ah, okay, damals schon.
Genau.
Grüße gehen raus.
Mein lieber Ulf, ja, natürlich. Viele Grüße.
Aber ich muss jetzt trotzdem auch noch mal eine Frage zwischenstellen, ja? Also Ingo hat ja auch eine Zwischenfrage gestellt. Sascha, kannst du uns bitte mal den Unterschied erklären zwischen den Digidax und den Abrafaxen? Ich weiß, dass ich jetzt eigentlich hier so schützend die Hand über mich halten müsste, weil bestimmt ganz viele Papierkügelchen in meine Richtung fliegen.
Ich habe mich nicht getraut,
viele Leute Busch rein. Genau. Ich habe nämlich auch gedacht, aber ich möchte das jetzt unbedingt noch mal fragen. Ich kenne die natürlich auch. Ich bin mit denen auch groß geworden, also jedenfalls eine kurze Zeit. Und ich kenne die Digidax, aber ich wusste mal nicht so richtig, was ist denn jetzt der Unterschied mit den Abrafaxen? Weil sie sehen ja an sich ähnlich aus, aber
ja,
erzähl
also,
du mal.
Naja, also ähnlich, ja, so richtig ähnlich sehen die sich halt eigentlich nur, wenn man sich die Haarfarben anguckt. Die haben halt die gleichen Haarfarben, schwarz, rot, gold tatsächlich oder gelb. Das hatte sicherlich auch so einen gewissen Hintergrund. Man muss ja bedenken, dass die Digidax erfunden wurden in einer Zeit 1955, als es nicht nur ein Deutschland gab, sondern eben zwei. Ne? Und ich nehme an, da war so ein gewisser Hintergedanke dahinter. Das ist aber lässt sich nicht, das ist wirklich jetzt nur so eine Vermutung. Ne? Weil es liegt ja auch irgendwie nahe. Kann auch vielleicht, am Ende liegt es bloß an den Druckmöglichkeiten. Ne? Vielleicht hatten sie keine anderen Farben. Ne? Nee, und die Digidax sind halt viel mehr, also die Digidax sind halt sozusagen die Figuren, mit denen das Mosaik losging und für die das Mosaik, der Name und so weiter eigentlich erfunden wurde. Also das sind die Figuren, die Hannes Hegen erfunden hat und der Unterschied zu den Abrafaxen ist einfach, dass sie so ein bisschen, zumindest zu DDR-Zeiten, doch abenteuerlustiger waren und sie einfach durch so ein etwas cartoonartigeres Aussehen eigentlich auch lustiger waren. Die Abrafaxe ging schon manchmal in so eine Semi-Funny-Richtung und waren auch mitunter von den Abenteuern her doch deutlich ernster angelegt. Vor allem ging es da auch schon sehr, sehr schnell um Wissensvermittlung, Geschichte und so weiter. Während bei den Digidax gibt es ja über weite Strecken, also beispielsweise bei Ritter Runkel, da ist auch der historische Background stimmig, aber du hast nie das Gefühl, dass du jetzt was lernen sollst oder so. Ne? Also du wirst jetzt da nicht so mit der Nase drauf gestoßen, während das bei den Abrafaxen schon manchmal zu DDR-Zeiten, zumindest in meiner Kindheit, ziemlich klar war, ja, das soll man jetzt was lernen. Ne? Hier, so sieht es eben in China aus, ne? Und Das ist ein schlechtes Beispiel, weil die China-Serie gar nicht zu DDR-Zeiten erschienen ist. Bitte entschuldigen Sie. Nee, aber es gab zum Beispiel so eine Zeit, da waren die im alten Österreich zur Zeit des Barock oder so. Ne? Und da hast du eben schon immer wieder auch so mit Fußnoten, ne? Das und das gab es 1798 und so. Und, naja, also sind einfach so ein bisschen behäbiger gewesen, die Abrafaxer.
Ah, die, okay. Und die konnten durch die Zeit reisen. Also das war so ein Team.
Richtig, ja.
Ja, Ingo, kennst du das überhaupt? Also hast du das eigentlich irgendwann mal gelesen oder so? Habe ich dir mal irgendwann was zugeschoben? Ich weiß es nicht mehr.
Also die Digidax musst du dir echt mal angucken, Ingo, gerade als Zeichner.
Ich habe hier ein Buch, ja, das muss ich mir mal genauer anschauen.
Ja, da sind einfach auch die Seiten, der unfassbare Aufwand, der da teilweise reingeflossen ist in die Abrafaxe, ist regelrecht absurd. Das kann man heute gar nicht mehr emulieren, so als eine Person. Ich versuche ja auch immer so ein bisschen sowas so hinzukriegen, was eben optisch so ein bisschen ans Mosaik erinnert, ne? Also an das, so wie ich zumindest das in meiner Kindheit halt gesehen habe, ne? Jedes hat ja einen anderen Blick auf die Dinge und emuliert das dann, zumindest wenn man Zeichner ist, ein bisschen anders. Und bei den Digidax, da fühle ich mich bis heute eigentlich inspiriert, wenn ich die Seiten angucke, die Farben, die Linienführung, die Details, die vielen, vielen zeichnerischen Kniffe, die fast in jedem Heft angewendet haben, wirklich wie aus dem Lehrbuch. Also das ist so derartig gut komponiert, die Bilder. Du kannst jedes Bild eigentlich dir an die Wand hängen, zumal da ja auch keine Sprechblasen sind bei den Digidax, sondern die Bilder haben alle Untertexte. Ne? Es wird also nur mit Texten erzählt, die Geschichte. Mhm. Und die Bilder, das ist eigentlich ein Traum für jeden Comiczeichner. Eben keine Blasen in den Bildern, die irgendwas dann wieder verhängen oder wo man dann so drumherum designen muss. Und das ist bei den Abrafaxen halt nicht so. Das ist schon eher so ein Comic gewesen, aber eben da merkte man dann schon ganz schön stark die Vorgaben auch des Verlages, der natürlich parteikonform sein musste und so. Das hast du bei den Digidax alles gar nicht so gemerkt. Ne? Die wirken so ein bisschen leichtfüßiger, die Geschichten.
Ja. Wie lange hast du das gemacht?
Oh, ja, also... Das, ja, also man kann es, es gab auch eine Pause noch dazwischen, also man kann so knapp 4 Jahre ungefähr.
Ah, okay.
Ach, das ist ja gar nicht so lange. Ich dachte, es wäre noch länger gewesen.
Nee, also 4 Jahre und Ulf war da auch die Inspiration wieder, der Ulf Graupner, mit dem ich damals dann eben schon sehr befreundet war, der ging dann irgendwann und hatte mir damals gesagt, er hätte sich so vorgenommen, eigentlich nur 3 Jahre bei Mosaik zu arbeiten und dann wolle er selbstständig werden. Er hatte aber dann, glaube ich, 4 oder 5 Jahre sogar dort gearbeitet. Und da habe ich gedacht, Mensch, da hat er eigentlich recht, weil man hat ja schon auch viel gelernt bei Mosaik, ne? Also gerade so handwerklich, ne? Denn das wurde ja alles von Hand gezeichnet, also nicht am Computer wie heute, sondern man hat halt wirklich mit Pinsel gearbeitet und mit Tusche richtig und so weiter. Und dieses Wissen, das ist natürlich sehr wertvoll und ich dachte, Mensch, da hat er eigentlich recht, ich möchte mich auch selbstständig machen. Ne? Und das war dann für mich auch so die Inspiration, das eigentlich irgendwann schon so als eine endliche Sache zu sehen. Und obwohl es ja eigentlich mein absoluter Traum war, dort zu arbeiten, ne? Aber irgendwie...
Jetzt ist es ja so, die Digidax und die Abrafaxe, das sind ja alles so knuffige Figuren, auch die Sorgenfresser und auch der kleine ICE, muss man mal sagen, die sind alle sehr knuffig. Da ist ja ein Muster erkennbar. Ist das sowas, was dich so stilmäßig seitdem geprägt hat? Ich meine, du hast ja gerade schon so ein bisschen erzählt, wie stark du das eigentlich damals auch aufgenommen hast, emulieren, hast du gesagt.
Mhm, absolut. Ja,
ist das was, was man so wiedererkennt jetzt auch, ja, in dem, was du machst?
Also ganz stark. Das ist auch für mich bis heute die einzige dauerhafte Inspiration, die ich, wenn ich schon mal Lust aufs Zeichnen habe, dann meistens deshalb, weil ich mir vorher gerade irgendwie Mosaik angeguckt habe oder so, ne? Und das ist einfach so diese Linien, die Art und Weise, wie Stoffe, wie Gesichter gezeichnet sind, auch der mitunter absurde Humor. Es gab Figuren bei den Digidax, die hatten grüne Haut, blaue Haut. Das war alles okay, ne? Das ging alles durch. Und das finde ich bis heute toll. Das war ja schließlich für Kinder. Das waren keine abstrakten Underground-Comics. Aber wenn man sich speziell die alten Digidax heute anguckt, also ich meine damit die wirklich sehr alten, also aus den 50er Jahren, die sehen wirklich aus wie Underground-Sachen von heute halt. Ne? Auch die krasse Kolorierung, also wie aufwendig das teilweise war, so mit Airbrush, also mit echtem Airbrush, haben die zum Beispiel so Nebel gemacht oder so. Ne? Es war unfassbar, also was die sich da einfallen lassen haben. Die haben sogar Modelle gebaut für bestimmte Sachen. Also die haben Schiffe als Modelle gebaut, die die Zeichner sich hinstellen konnten und ganze Schlösser und Burgen und Figuren. Die Figuren, also es gab bei Mosaik, als ich da gearbeitet habe, noch so eine Vitrine, wo so alte Figuren drin standen, die aus den ganz frühen Abrafaxe-Zeiten. da gab es das auch noch, da wurden da wirklich noch von Hand so Models gemacht, wie bei Disney halt, ne, wo du eben so ein Model auf den Tisch dir stellst und dann guckst du an, wie sieht der jetzt aus welcher Perspektive, wie sieht er von der Seite aus, von oben, von unten und so weiter. Und das haben die damals alles schon gemacht. Der Hegen war ein unglaublicher, also der hatte so eine kreative Energie, auch die Leute so zusammenzuhalten. Das finde ich auch aus dem Grunde, weil ich ja selber auch Art Director war bei einigen Projekten, wie schwierig das ist, so Leute unter einen Hut zu kriegen, auch zu erklären, was ist eigentlich jetzt dieser Stil? Das ist ja sein persönlicher Stil gewesen, den er jetzt aber erklären muss, jemanden, er muss quasi seinen Stil, den man ja eigentlich so zeichnet, aus so einer Empfindung heraus, er muss sich das irgendwie irgendwann wirklich technisch erklärt haben oder technisch zurechtgelegt haben, wie erkläre ich meinen Stil jetzt jemanden, der von außen dazukommt. Und das hat er so gut hingekriegt, offenbar. Natürlich auch mit einer unglaublichen Strenge, ne? Der war sehr, sehr streng. Der hat auch manchmal dann zu Deckweiß gegriffen und gesagt, ja, das ist viel zu dick, das müssen wir alles dünner machen und so. Ne? Schade, dass ich den leider nie kennengelernt habe. Ne?
Ah, okay.
Der hat sich dann sehr abgeschottet und war eigentlich nicht mehr zu erreichen, speziell nicht für Leute, die für die Abrafaxe gearbeitet haben. Ne?
Das ganze Erbe von Hannes Hegen ist ja auch wirklich unantastbar. Ne? Also absolut. Das kann man, glaube ich, gar nicht mehr irgendwie adaptieren oder so. Es wird, glaube ich, richtig teuer.
Ja, absolut. Also du kannst halt Fanarbeiten machen. Also du darfst halt damit nicht Geld verdienen. Ne? Ich mache immer noch gerne Fancover für Mosaik-Fan-Publikationen sozusagen, wo ich mal das Cover mache und so. Da sind dann auch die Digidux mit dabei. Und ich merke auch immer, wenn ich die dann zeichne, es flutscht einem wirklich so raus. Also das ist einfach so, ich muss gar nicht nachgucken, wie die aussehen, obwohl ich nie richtig so Digidux-Seiten gezeichnet habe, aber die Figuren sind so eingebrannt, die flutschen dir so raus, gleich im richtigen Stil oder zumindest ansatzweise. Ne? Da würden vielleicht sich einige drüber streiten, aber es fällt mir sehr leicht, diese Figuren halt zu zeichnen. Ne? Bei den Abrafaxen übrigens nicht. Also die fallen mir sehr, sehr schwer. Die sind sehr kompliziert. Das sind Figuren, die hat sich dann Lona ausgedacht und sie war einfach unglaublich gut und nur sie konnte diese Figuren so zeichnen, wie sie eben aussehen müssen. Alle anderen haben sich damit abgekrampft. Unglaublich. Also das ist wirklich super schwierig und ich ziehe meinen virtuellen Hut vor dem aktuellen Abrafaxe-Zeichner Thomas Schiever, der die Abrafaxe jetzt schon seit vielen, vielen Jahren, ich glaube inzwischen sind es schon Jahrzehnte, zeichnet und wirklich die absolut durchzieht in einem Stil. Unglaublich große Leistung. Ich weiß, wie schwer das ist, also sowas durchzuhalten über so viele Jahre.
Jetzt ist ja Podcast leider ein Audiomedium und kein optisches Medium, weil du aber gerade erzählt hast, wie Hannes Hegen seinen Stil beschreiben musste und sowas. Ich frage mich die ganze Zeit, wie beschreibt man denn einen Stil für andere? Also du hast es ja auch schon manchmal gemacht oder machen müssen. Wie würdest du denn deinen Stil erklären? Oder wenn wir jetzt ZeichnerInnen wären und wir sollten die Sachen von dir zeichnen, wie würdest du uns das erklären?
Also es gibt ja auch nicht den einen Stil. Also ich bin manchmal darüber traurig, also bei mir zumindest gibt es das nicht, dass ich das nicht so habe. Weil manchmal kann man sich auch ganz gut dahinter verstecken. Ne? Man kürzt dann so Sachen ab und so. Das geht aber bei mir nicht, weil ich so viele verschiedene Sachen eben mache. Aber wenn ich das jemandem erklären müsste, ich würde, glaube ich, erstmal Beispiele verteilen im Klassenraum und dann eben sagen, hier, guckt euch das mal an. Und dann zeichnet jeder mal eine Beispielseite, die ich dann eben vorbereite würde mit Text und so. Ne? Und die Seite soll natürlich möglichst ähnlich zu den Sachen aussehen, die ihr jetzt euch angeguckt habt. Und dann würde ich eben anfangen zu erklären, wenn die Seiten dann wieder zurückkommen, die fertigen, was ist da jetzt alles schiefgelaufen. Ne? Und würde eben sagen, hier, also ich mache das dann meistens so und dieses mache ich so. Also ich würde es, glaube ich, immer praktisch machen. Es lässt sich schwer erklären von vornherein mit so einer Art Regelwerk oder dass man jetzt so eine Bibel, ich hatte auch mal so eine Stilbibel gemacht für ein anderes Projekt, wo ich dann schon gemerkt habe, oh, das ist echt schwer, die eigene Zeichnung so in Einzelteile zu zerlegen und zu erklären. Also wie sieht jetzt eine typische Sascha-Hand aus oder wie sieht ein Sascha-Gesicht aus? Warum sehen die Figuren, haben die so einen gewissen, das ist ja bei jedem Zeichner so, das ist nicht nur bei mir so, aber warum zeigt der nie eine bestimmte Kopfpose, sondern immer nur solche, ne, und so weiter, ne, weil das dann eben in diesem Stil in Anführungszeichen nicht gut aussieht. Und das muss man aber erstmal erklären, warum ist das so? Also es ist eigentlich wirklich wie so eine, man sagt halt Bibel dazu, ne, das ist so eine Stilbibel, kann sehr dick sein und bezieht dann wirklich jedes Detail mit ein. Also das geht bei den Figuren los, über die Backgrounds zu den Farben und so weiter und so fort. Aber wahrscheinlich war das gar nicht deine Frage, fällt mir gerade auf.
Doch, also es zielte schon so auch in die Richtung. Also ich habe jetzt gedacht, du könntest uns vielleicht irgendwie, keine Ahnung, eine Lehrstunde geben in, wie zeichne ich den kleinen ICE oder wie zeichne ich denn jetzt die Abrafaxe oder so.
Ja, das ist natürlich echt schwer ohne Bild, ne?
Aber dann eine andere Frage, weil bei dem, was du jetzt erzählt hast, ging es ja jetzt auch so darum, also bei den Abrafaxen oder bei den Digidax auch sehr stark darum, Stil zu kopieren. Hältst du es für erstrebenswerter, einen Stil zu kopieren, so perfekt wie möglich, oder einen eigenen Stil zu entwickeln?
Also ich finde, man kann sehr viel lernen, wenn man erstmal ein Vorbild hat. Also ich finde, jeder Zeichner braucht ein, zwei Helden, die er hat, Zeichnerhelden, Heldinnen. Bei mir war es ja eine Heldin, die man eben wirklich so verehrt, dass man versucht, so zu zeichnen wie sie oder er. Und das ist tatsächlich sehr, sehr hilfreich, weil man dann eben nicht so abschweift. Ich finde das heute teilweise schwierig. Ich erlebe das oft mit, so bei jungen Zeichnern, dass die eigentlich verzweifelt sind darüber, was sie alles im Internet sehen. Denn man sieht ja auch immer nur die Endergebnisse, ne, von den jeweiligen Leuten, die man gut findet. Nie so richtig die Zwischenschritte mal. Wie ist der überhaupt da hingekommen und so, ne? Finde ich übrigens gut bei Ingo. Der postet das ja immer so, dass man dann erstmal sieht, aha, so hat er angefangen, so, dann geht's weiter. Das ist so wichtig, sowas, ne? Dass man erstmal sieht, naja, das sieht nicht gleich so perfekt aus. Und wenn man so ganz viele Vorbilder hat, das ist eigentlich wie so ein unüberschaubares Meer an Dingen, die man meint, schaffen zu müssen, was aber gar nicht so ist. Und ich bin eigentlich froh darüber, dass ich eben nur ein, zwei Vorbilder hatte oder drei und dann mich eben danach richten konnte. Und natürlich kopiert man dann erstmal eine Weile, ne? Man versucht eben genau das so hinzukriegen. Gerade bei Lona war das so ein richtiger Sport dann bei Mosaik. Wer kann das am besten nachahmen? Ne, weil das wollten die Fans ja auch so haben, ne? Und auch der Verlag. Also wir haben schon wirklich versucht, diesen Stil bis ins Kleinste durchzuanalysieren und wirklich zu verstehen, warum ist bei den Haaren vom Kalifax am Ende immer wie so ein Punkt, weil die da mit dem Pinsel stoppt und dann macht der Pinsel so einen kleinen Knick und dann entsteht so ein Knubbel am Ende von den Haaren. Das ist total wichtig. Also müssen wir das auch irgendwie so machen. Wir haben jetzt nicht versucht, das künstlich zu erzeugen, sondern wir wollten wirklich so zeichnen wie sie. Also haben dann auch diese Armbewegungen eingeübt. Wie kriegt die das hin? Wie macht sie das? Wir haben ja immer wieder zugeguckt. Wie hält die den Pinsel eigentlich? Es sah immer so unfassbar leicht aus bei Lona. Es war Wahnsinn. Die konnte dabei reden, essen, mit der anderen Hand irgendwas anderes machen. Und man dachte immer selber, mein Gott, ey, diese sitzt da, als ob das nichts ist. Und das Krasse war, wenn die Seite fertig war, du hast, also die Originale sehen ja immer noch mal beeindruckender aus. Also das kennt ihr ja auch, ne? Dass wenn man so in einer Ausstellung steht mit Comicseiten von einem Comic, den man schon kennt, dann sieht man die Originale und denkt, ach krass, da geht so viel verloren irgendwie bei dem Druck. Und so, also dieses, ich kann das gar nicht so richtig beschreiben, so eine gewisse Dreidimensionalität auch so in dem Schwarz, das ist dann eben nicht nur schwarz, sondern es wird manchmal grau, dann wird es wieder schwarz und die Seite, die lebt total anders und bei Lona war das so beeindruckend, wie das aussah, die hat ja richtig gemalt eigentlich, die hat auch manchmal genauso viel Deckweiß genommen wie Tusche und so, die hat dann nochmal gegengeschnitzt und die Linien aufgelockert, dass die nicht so schwarz nur sind, sondern hat mit Deckweiß teilweise auch Sachen so, als ob die die Linien so durchgestrichen hat, damit die so ein bisschen unterbrochen sind an bestimmten Stellen, damit es nicht so ordentlich aussieht und so. Ne? Das hat man sich alles angeguckt und immer wieder angeguckt und das war wirklich wichtig für mich.
Wie groß waren diese Originale oder wie groß sind die?
Also heute sind sie etwas kleiner als damals. Heute ist es eigentlich, wenn du ein A4-Blatt auf den Satzspiegel legst, also dieses Papier selber ist vielleicht A3, aber der Satzspiegel, auf dem gezeichnet wird, ist ungefähr A4, also ein bisschen größer.
Ist ja winzig.
Winzig, ja. Und das war aber bei uns größer.
Ah, okay.
Also wir haben größer gearbeitet. Warum das irgendwann immer kleiner wurde, weiß ich eigentlich nicht.
Krass.
Es würde mir sehr schwer fallen, heute auf diesen kleinen Seiten zu arbeiten.
Ingo, hattest du eigentlich auch so eine Stilvorbilder?
Das ist eigentlich genau das, was Sascha beschrieben hat, dass man irgendwann so einen Punkt hat. Also erstmal natürlich, mein Vorbild war wahrscheinlich Uderzo, ne? Also weil ich mit Asterix sozialisiert worden bin. Und den habe ich natürlich abgemalt. Und das würde ich auch ganz genau so sagen.
Außer, dass du ihm nicht auf die Hand gucken konntest.
Ja, aber man lernt allein schon dadurch, dass man das halt so versucht, also teilweise ja auch so zu tracen, ja, dass man sagt, ich habe ja auch gepaust, ja. Ich wollte das ja verstehen, ich wollte das ja so hinkriegen. Da lernst du schon, du vollziehst ja diese Bewegungen ja auch nach. Und dadurch lernst du schon, weil du halt merkst so, das funktioniert so nicht. So kriege ich es vielleicht besser hin. Und wenn ich das Papier drehe oder wenn ich die Hand so halte oder wenn ich ein bisschen stärker aufdrücke oder was nehme ich denn überhaupt? Also man befasst sich erst sehr viel, also ich habe mich ewig mit Asterix befasst oder Donald Duck, diesen Schnabel hinzukriegen.
Naja, so. Der Schnabel.
Ja, ja, genau. Aber dann kam halt dieser Punkt, wo ich halt Schwermetall zum Beispiel zu Gesicht bekommen habe und diese fantastischen Artworks. Und das war wirklich auch wie so eine Flut. Also das ist ja heute noch viel schlimmer, in Anführungszeichen, dass du ja wirklich so geflutet bist von tollen Artworks, wo es genauso ist, wie du sagst, man sieht ja den Prozess nicht. Ja. Mhm. Man sieht weder den Prozess, wie dieses Bild entstanden ist, noch den Prozess, den diese Zeichner und Zeichnerinnen halt durchlaufen haben. Und ich hatte eine ewige Krise, also gerade was so Stilfragen angeht, weil ich mich immer gefragt habe, wo ist denn mein Stil eigentlich? Ich wollte meinen Stil. Und der kam erst in dem Moment, als ich das alles über Bord geworfen habe, aus Zeitdruckgründen. Das kann man in Folge 1 nachhören. Ich glaube, da habe ich die Story schon erzählt. Ja, also in dem Moment, wo ich aufgehört habe, mir darüber Sorgen zu machen, wie ich denn jetzt nur zeichnen möchte, bekam das so eine Eigendynamik.
Ja, genau. Also da war das auch so ähnlich, ne? Mit so einem krassen Vorbild, was man eben erstmal hat. Ich finde das wirklich wichtig, dass man erstmal jemanden nachahmt, weil man so am besten verstehen kann, wie, das ist ja auch in der Musik so, wenn man Musik machen will und so, dass man erstmal probiert. Bei den Beatles war das ja auch so, die haben halt ihre Vorbilder erstmal nachgeahmt und haben die ganzen Akkorde sich abgeguckt und so weiter und wollten auch so aussehen und so, und es ist wirklich wichtig und dann findet man sich irgendwann, ne?
Bei mir war halt dann dieser Punkt, ich wollte halt realistischer zeichnen. Ich habe mich nicht bewusst vom Cartoon-Stil verabschiedet. Man hat das ja nicht so richtig unterschieden. Ja. Ich habe erst später diese Fachbegriffe gehört, funny, semi-funny oder realistisch zu zeichnen. Ich habe halt irgendwann gemerkt, ich würde gerne Menschen zeichnen können, realistischer zeichnen können. Ich wollte Science-Fiction und Fantasy und diese großen Abenteuer. Keine Ahnung. In die Richtung habe ich dann halt gearbeitet.
Ja, das ist dir auch großartig gelungen. Ist schon Wahnsinn. Ist schon echt bewundernswert. Das ist eben genau das. Und das ist wieder das nächste Ding, dass du dich da eben so reinknallst. Knien kannst, mit so einer Lust. Du machst es scheinbar mit so einer, oh, jetzt die nächste Seite. Ich freue mich drauf. Ne? So sehen die auch aus, ne? Muss ich klar sagen.
Dankeschön.
Ist es bei dir nicht so, Sascha?
Nee, das ist tatsächlich schon länger nicht mehr so. Also das ist, ja, das ist auch jetzt nicht traurig in dem Sinne. Ich habe einfach so viel gezeichnet in meinem Leben. Also ich bin inzwischen bei, ich weiß nicht wie vielen tausend Seiten. Es ist wirklich kein Quatsch. Es ist wirklich, es geht in die Tausende. Und dieses Excitement, also alleine schon die Frage, kriege ich das überhaupt hin? Die stellt sich irgendwie nicht mehr, ne? Und das ist eigentlich schade. Also das soll wirklich nicht als Eigenlob oder so, um Gottes Willen, gedacht sein. Sondern ich bin da schon ein bisschen traurig drüber. Und viele wundern sich, wenn ich dann sage, ich zeichne eigentlich gar nicht so gerne. Das sind eigentlich zwei Gründe. Es gibt zwei Aspekte dieser Aussage. Das eine ist tatsächlich, dass ich sehr gerne Geschichten erzähle mit Bildern und das Zeichnen mir immer im Weg steht scheinbar, also als Hürde, bis ich die Geschichte jemandem zeigen kann. Also ich wäre zum Beispiel sehr gerne Filmregisseur oder so, also jemand, der einfach mit Bildern was erzählt. Das muss wirklich kein Comic sein. Ich mache aber nur mal Comics, also zeichne ich und das dauert halt viel, viel länger als das Angucken, aber das ist beim Regisseur genauso.
Ja.
Und ne, das ist der eine Aspekt und der andere ist natürlich einfach, dass das halt sich super abnutzt irgendwann. Also bei mir einfach. Also ich bin einfach jemand, der inzwischen das Zeichnen eigentlich so als wirklich als Job versteht. Ne? Und ich bin auch froh, wenn ich dann abends sagen kann, so jetzt ist aber Schluss hier, ne? Weg damit. Oder wenn es eben schnell geht. Ne? Also darüber freue ich mich dann immer, ach Gott sei Dank, das war eine Seite, die flutschte so raus, super. Es gibt ja trotzdem Seiten, die einem schwerfallen. Ne? Aber oft liegt es dann einfach daran, dass man halt die Motivation nicht zusammenkratzen kann irgendwie. Ne? Oder man denkt, ach, das habe ich schon 100-mal gezeichnet. Na, jetzt schon wieder so eine, wieder die gleichen Figuren. Ne? Und so, also das muss man eben irgendwie überwinden, ne? Das gehört wirklich auch mit dazu. Also jedenfalls bei mir ist das Alltag, dass ich mich wirklich oft überwinde halt oder überwinden muss, wieder die Kreativität anzuzapfen für diese vielen kommerziellen Projekte. Denn für mich ist total klar, dass Kreativität endlich ist, ne? Also man hat nicht endlos Kreativität und explodiert. Das gibt's, glaube ich, nicht. Man schöpft aus so einem Topf. Natürlich kann man den immer wieder befüllen mit Erlebnissen und so, aber inzwischen schöpfe ich, glaube ich, mehr aus, als ich tatsächlich da wieder reintue. Ne? Und das zehrt teilweise doch sehr an der Substanz.
Klingt nach einer Auszeit auf der Insel oder so.
Ja, es klingt allerdings voll danach.
Das wäre gut.
Aber sag mal, wir haben an anderer Stelle schon mit Jurek zum Beispiel in Folge 6 oder auch mit Moritz Kurz in Folge 8 darüber gesprochen, ob man sich eigentlich als Künstlerin bezeichnet oder sieht, wenn man Comics macht. Ich habe so ein bisschen Verdacht, worauf das bei dir hinausläuft, wenn man dir die Frage stellen würde.
Ja, Künstler, also ich sag mal so, ich betrachte mich schon als Künstler, aber nicht, weil ich Comics mache. Das ist jetzt ein bisschen, klingt vielleicht komisch und ich muss auch selber erstmal drüber nachdenken, wie das eigentlich sein kann. Also ich finde schon, dass es Zeichner gibt, Comic-Künstler gibt. Das gibt es. Und dazu gehören Leute wie Chris Ware zum Beispiel oder, also jetzt wirklich für mich persönlich, das ist jetzt nicht allgemeingültig, das ist schon klar. Also Leute, die wirklich ihr Innerstes mit den Comics nach außen kehren. Das ist für mich ein Comic-Künstler, also der wirklich sich so quält in seinem Leben oder auch nicht quält, aber zumindest irgendwie so, das braucht seine Welt, sein Ich, sein ganzes Sein über die Comics nach außen zu tragen, wie eben ein Schriftsteller in Roman. Das ist ja die Frage, zum Beispiel, ist Stephen King ein Künstler? Man weiß es nicht, irgendwie schon. Ne? Also es gibt immer wieder Dinge in seinen Büchern, die sich auf ihn beziehen, aber ich glaube, er selber sieht sich, glaube ich, nicht als Künstler. Und wenn ich meine Sachen mir angucke, die ich gemacht habe bisher, das ist für mich überhaupt keine Kunst. Also da sehe ich mich tatsächlich nicht als Künstler.
Mhm. Ich glaube, das sehen ganz viele Menschen ganz anders.
Naja, man würde mich darin, glaube ich, nicht finden. Es gibt nur ein einziges Projekt, wo ich tatsächlich drin bin selber und das ist halt das Upgrade. Aber selbst das ist das Kunst. Also wenn ich selber Kunst machen würde, wäre das, glaube ich, abstrakte Kunst oder sowas. Irgendwas, was keiner versteht. Aber das ist ja beim Upgrade auch teilweise schon so gewesen.
Aber du sprachst gerade von, es ist ja so ein bisschen die Trennung von der eigentlichen Zeichenarbeit und dem Erzählen. Also so habe ich das eben verstanden. Ja.
Ein bisschen schon, ne?
Also ich sehe das ganz genauso, dass wenn du eine gewisse Routine erreicht hast, also ich habe jetzt ja auch schon, weiß nicht, ob es schon tausende Seiten sind, aber ich habe auch schon einige Seiten produziert, dann lässt du das auf eine Art und Weise hinter dir. Also das Zeichen, das passiert dann einfach.
Genau.
Und du kommst halt ins Erzählen rein. Und ich persönlich empfinde diesen Prozess als äußerst spannend, weil das ist wahrscheinlich so, wie wenn du ein Musiker bist und auf der Bühne stehst und ein Solo spielst oder so etwas und überhaupt nicht mehr drüber nachdenkst, was du da eigentlich genau machst, sondern einfach nur noch so ins Erzählen kommst. Also genau das verwirklichst auf deinem Instrument, was dir gerade durch den Kopf schießt. Oder durch dein Herz oder, ach, um es jetzt mal ein bisschen schöner zu sagen. Ja, also dass man das Zeichnen so hinter sich lässt. Ich finde das ein unglaublich tolles Gefühl. Ja, also dass das so, dieser Mühsal, weißt du, so dieses Tal der Tränen so ein bisschen so überwunden hat man so das Gefühl, man muss jetzt nicht so ewig drüber nachdenken, oh, jetzt kommt ein Fuß, ich muss ein Fuß zeichnen, scheiße. So halt.
Ja, okay, verstehe. Und ist das dann für dich Kunst dadurch, dass du es freier hinkriegst oder nicht mehr so verkrampft bist dabei? Wird es dann Kunst?
Es ist eine sehr gute Frage. Also ich bin da eher bei dir. Das Thema hatten wir da in dem Podcast mit Jurek auch. Ich bin auch eher so auf der Position zu sagen, es ist Arbeit. Es ist ein Kunsthandwerk. Mhm. Es ist ein Handwerk, was ich mache. Ich habe, oder wir haben eine Routine.
Genau.
Wir haben das verfeinert über viele, viele Jahre. Wir haben uns das angeeignet, verbessert, nach unserem Gutdünken verändert. Wir haben das irgendwie gereift, das Ganze. Und irgendwann hat man so eine Toolbox fertig, aus der man sich dann bedienen kann.
Und das ist ja gut, ne? Das ist ja wie ein Handwerker.
Das ist was Tolles.
Der hat irgendwann wirklich alle Werkzeuge ausprobiert und weiß genau, ich nehme nur noch den Hammer von Hornbach, ne? Da geht es irgendwie am besten.
Genau.
Und so ist das ja bei uns halt auch. Also wir haben alle möglichen Sachen ausprobiert und wir wissen, wir kriegen eine Seite mit den und den Inhalten, mit den und den Werkzeugen am besten hin.
Aber ist das nicht total, das ist doch total erstrebenswert, oder? Also ich meine, so das für mich klingt das auch nach einer unheimlichen Freiheit in dem, was man macht.
Ja, also
Freiheit ist ein gutes Wort in dem Zusammenhang.
Ist richtig, ja. Also es bewirkt, dass man sich da wenigstens dann nicht mehr so selbst zerfleischen muss. Ne? Also weil ich glaube, das ist auch das Schwierige am Anfang, ist ja, dass man in die Seiten einfach unglaublich viel von sich reinsteckt oder in seine Zeichnungen. Und wenn dann der Kunde sagt, also die Nase, die musst du irgendwie noch verkaufen, kürzen, dann tut das natürlich unglaublich weh. Und deswegen ist es so wichtig, dass man sich so einen Werkzeugkasten sozusagen beschafft, wo man einfach sagt, ja, dann nehme ich hier die andere Nase, ne? Ist da kein Problem. Also weil man hängt dann nicht mehr so dran, wenn man das so hinkriegt mit geschlossenen Augen, sagt sage ich jetzt mal, ne, dann hängt man nicht mehr so krass an jeder Linie wie früher halt, ne, oder am Anfang.
Ja, aber du sprachst ja gerade vom Kunden. Also ich sehe mich natürlich auch, ich habe auch viel mit Autoren und für Verlage genauso wie du gearbeitet. Ich sehe mich natürlich auch als Dienstleister. Deswegen habe ich wahrscheinlich auch so ein bisschen so einen handwerklichen Begriff davon.
Richtig, genau. Also was ich sagen will damit ist, dass man am Anfang eben, wenn man diese Toolbox noch nicht hat, dass man da natürlich, arbeitet man ja oft auch schon für Kunden und das ist, weil Caro gerade meinte, dass es befreiend ist, ne? Und das ist für mich eigentlich die Befreiung einfach von der Angst, dass der Kunde das jetzt doof finden könnte, weil die gibt es eigentlich bei mir nicht mehr, also das ist weg, weil wenn der das doof findet, mache ich eben was anderes, ne? Das ist dann nicht so schlimm und das ist dann natürlich auch keine Kunst, also weil Kunst, da kann jetzt nicht einer kommen und sagen, also das musst du jetzt nochmal anders malen hier, da dein Gemälde, das geht natürlich dann nicht, ne? Oder das würde ja kein Künstler mit sich machen lassen. Ne? Aber so als Dienstleister macht man das halt. Natürlich auch nur bis zu einem gewissen Grade. Das ist klar, man lässt sich da nicht ewig reinreden. Das geht auch nicht, weil dann sieht das am Ende nicht mehr gut aus und ist der Kunde auch wieder unzufrieden. Aber wenn ich selber Kunst machen würde und eigentlich, deswegen habe ich gesagt, ich bin auch Künstler, also ich empfinde schon einen unglaublichen Drang dazu, etwas zu schaffen, irgendwas zu erschaffen für andere oder nur für mich vielleicht auch nur, aber irgendwas zu erschaffen, was irgendwie schön ist, ne? Oder was jemanden anderen etwas gibt oder was sagt oder so, ne? Der Drang, der ist natürlich da und der fließt dann teilweise auch in die Arbeit mit rein. Insofern ist man dann doch auch ein bisschen Künstler.
Auf jeden Fall.
Ich würde ganz gerne noch mal kurz auf die Stilfrage zurückkommen, weil nämlich, Sascha, du hast jetzt gerade schon von Toolbox gesprochen, vom Hornbachhammer.
Wir werden nicht bezahlt.
Nee, leider.
Von dieser Baumarktkette.
Noch nicht.
Nee, wir können auch irgendeinen anderen Baumarkt erwähnen. Also ich wollte jedenfalls sagen, du hast die Toolbox erwähnt und einen Hammer. Und vorhin hast du außerdem gesagt, dass du der Meinung bist, dass du keinen Stil hast. Habe ich dich da richtig verstanden? Möchte ich da nochmal nachfragen.
Also ich habe nicht den einen Stil. Ich glaube, am ehesten kann man einen Stil vielleicht sehen im Upgrade. Auch bei Haus Nummer 8, wobei das natürlich für Kinder ist, da gibt man sich dann so eine innere Auflage, gut, das darf jetzt nicht ganz so zerklüftet oder irgendwie abgefahren werden. Ich denke schon, dass Fans zum Beispiel, die jetzt meine Zeichnungen irgendwie verfolgen und vielleicht auch auf die neuen Zeichnungen warten, die ich dann nie zeige, zum Beispiel auf Instagram, wo da nie irgendwas kommt. Ich glaube schon, dass die sehen würden, ach, das ist wieder vom Sascha, ne? Da gibt es schon so Dinge, die einfach in jedem Werk immer wieder auftauchen. Ich kann es ja aber selber gar nicht sagen, was das ist, ne? Das fällt einem ja selber nicht so auf. Klar ist das immer wieder ähnlich irgendwie, ne? Also es gibt schon Dinge, die immer wieder auftauchen, wo man dann sagen könnte, ja, das ist so der Stil. Bestimmte Formen vielleicht oder die Hände gummiartig.
Absolut. Ich finde deinen Stil eigentlich ziemlich gut erkennbar. Also ich finde den...
Verdammt.
Aber ich finde halt, bei dir ist das alles immer so rund und so weich und ja, knuffig, habe ich ja schon gesagt. Auch die Augen und ich glaube, ich habe auch schon mal so, naja, ich wollte jetzt sagen, so fiese Bilder oder Illustrationen, die halt eher in so eine erwachsenere Richtung gehen, von dir gesehen, aber halt selbst die sind immer noch sehr rund und weich, fand ich. Oder?
Ich kann es nicht. Ja, das ist...
Dieses kleine, süße Glanzlicht, was da immer drauf ist. Das ist so,
schrecklich.
Sieht alles immer so ein bisschen zuckerig aus, also...
Ja, das... Kommt gut hin.
hinreißend einfach.
Ja, wirklich, hinreißend ist das richtige Wort.
Ja, das ist leider so ein Fluch auch, ne? Ich weiß noch, dass Ulf und ich mal 2009 den Flyer, da haben wir so einen Flyer gemacht für das Upgrade, was es damals noch gar nicht gab. Und den haben wir so beim Comicfest München irgendwie verteilt. Und da habe ich so richtig so alles so reingelegt, so die ganze Schwere, die Depression von Ronny Kneusel und so, ne? Und dann kam Phil an, der liebe Onkel Phil, ne, kam so kam mit dem Flyer an und lachte sich schief. Ne. Und ich dachte, na toll. Ich hatte mir das so vorgestellt, dass die Leute sagen, Mensch, der Wüstefeld auf einmal so ernst, ne? Und da habe ich wieder gemerkt, okay, scheiße, es geht einfach nicht, ne? Also ich muss auch, das ist auch für mich ganz wichtig, ich muss über meine eigenen Sachen lachen können. Und zwar wirklich auch zum Teil albern lachen. Also nicht über den Gag, den ich da gerade zeichne, also jedenfalls nicht nur, sondern auch über irgendeine Pose, wo man dann schon wieder denkt, ich übertreibe das noch ein bisschen mehr, könnte ich mich gleich wieder kaputt lachen, wie das dann aussieht. Und dann lasse ich das so und freue mich halt drüber, dass das dann so durchgegangen ist und so weiter. Ne? Und offenbar kommt das ja aber auch dann gut an. Ich glaube auch fast, dass das immer so, ich versuche immer was zu machen, was so ein bisschen über diese Stufe dessen, was man vielleicht erwartet, so ein bisschen drüber hinausgeht, also so ein ganz kleines bisschen so kippt fast schon. Und meistens klappt es auch, dass eben andere dann darüber irgendwie lachen können oder sich zumindest freuen. Auch sieht ja irgendwie knuffig aus, wie du sagst, ne? Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass beim Betrachter oft nur ein Bruchteil von dem ankommt, was man selber da reinmacht. Und deswegen versuche ich immer ganz viel reinzustecken, also wirklich so den absoluten maximale Pose irgendwie hinzukriegen, die mir einfällt. Weil der Betrachter sieht das da dann alles zum ersten Mal, der sieht nicht die ganzen Versuche. Und da muss es dann immer gleich hinhauen bei demjenigen, der sich das halt zum ersten Mal anguckt. Und deswegen ist es so wichtig, dass man da so mehr übertreibt, als der Betrachter vielleicht erwartete. Im ersten Moment.
Also es gibt viele Elemente, die ich an den Sachen, die du machst, total großartig finde, aber dieses, was du gerade beschrieben hast, mit diesen Posen, die so verdreht sind oder noch irgendwie einen draufsetzen oder so, das gehört definitiv dazu, weil ich finde, das sieht man halt schon auch oft. Also auch schon alleine beim kleinen ICE, also neulich bin ich irgendwie mal via Bahn gefahren und hatte ein Heft in die Hand gekriegt und dann habe ich das auch so gesehen und ich finde, das ist alles, ich meine, allein schon diese riesigen Glubschaugen, ich meine, Zug mit Glubschaugen, da braucht man gar nichts mehr hinzufügen und dann ist der aber auch irgendwie immer so ein bisschen verdreht oder da ist halt super viel Bewegung drin, das kann man ja jetzt von einem ICE an sich nicht behaupten, der fährt einfach nur geradeaus oder um die Kurve. Und das, ich weiß das sehr zu schätzen als Leserin, dass du da diese Energie so reinsteckst und dem so viel Bewegung einfach im Bild verschaffst.
Mhm. Ja.
Das freut mich, vielen, vielen Dank. Ich werde ja hier ganz rot vor Freude. Ja, das ist natürlich bei so einem ICE, das ist ja gerade das Schwierige. Ne? Dort gehört es ja direkt auch mit zu dem Auftrag. Das ist natürlich unausgesprochen gewesen, aber es war ja eigentlich klar, wenn man einen ICE zu einer Figur macht, der darf ja nur auf Schienen fahren, also ist eigentlich alles sehr festgelegt in der Realität, dann muss der sich natürlich auch irgendwie bewegen, also mehr als man halt erwartet und so und gleichzeitig auch immer schnell aussehen und so, weil der ICE, der ist ja ganz schnell immer und ganz weiß und rein und so, ne, und soll irgendwie lecker auch, also ich finde auch den Begriff lecker wichtig, weil du vorhin gesagt hast, das sieht so ein bisschen zuckrig aus, tatsächlich versuche ich die Zeichnung irgendwie lecker zu machen, sodass man das Gefühl hat, oh, das möchte ich mir gerne irgendwie hinhängen oder so, weil mich solche Zeichnungen selber immer so begeistern, die so aussehen. Also ob das zum Beispiel die Sachen von dem Barbucci heißt er, glaube ich, der die Skydoll-Sachen gemacht hat. Das war ja so eine Initialzündung, als das damals rausgekommen ist für mich. Ne?
Ach, tatsächlich?
Ja, ja, das war auf jeden Fall, wow, das ist cool.
Fand ich fantastisch. Skydoll fand ich super, ja.
Oh, lecker, ey, da musste ich gerade dran denken, Ingo, du hattest doch mal die Geschichte erzählt von dem Kind, was irgendwie eine Zeichnung bekommen hatte, die so...
Ja, ach, ich weiß gar nicht, wo ich das her hatte, es war wirklich, ein Kind hat irgendwie eine Zeichnung oder ein Bild geschenkt bekommen und war so dermaßen hingerissen davon, dass es das Bild aufgegessen hat.
Echt, wirklich? Nein.
Ja, das ist wohl wirklich passiert. Ich weiß gar nicht, wer mir die Geschichte erzählt hat. Die Eltern waren total verstört, dass das halt irgendwie, oh Gott, das Kind hat jetzt das Bild aufgegessen und müssen wir jetzt zum Arzt oder so?
Als Zeichen der Anerkennung.
Das war einfach die höchste Form, dieses Bild in der so nah wie möglich bei sich zu haben. Irgendwie, keine Ahnung. Das war die höchste Form der Hingabe, der Begeisterung, dieses Bild einfach aufzuessen.
Das ist ja auch ein krasses Kompliment, ne? Das ist ja Wahnsinn.
Ja, irgendwie schon. Ja, deswegen ist so lecker und zuckrig und so.
Doch, das finde ich schon wichtig. Also es soll einfach gut aussehen. Ne? Das ist natürlich auch
sinnlich
und so. Natürlich auch im gewissen Maße sogar gefällig. Ne? Das ist halt ein schwieriges Wort, ganz schwierig. Aber für die Arbeit, die ich mache, ist das eigentlich ganz wichtig. Ne? Also für den Zweck, für den meine Zeichnungen verwendet werden, ist das schon wichtig. Ich glaube, Schiller hat das gesagt, vielen gefallen ist schlimm. Irgendwie sowas in der Art, das ist zumindest irgendwie ein Teil von so einem Zitat von ihm.
Ist das schlimm? Also ich meine, das ist schwer auf jeden Fall, aber ist das schlimm?
Nicht schlimm, also weil das eben bedeutet, dass man sich verkauft halt.
Mhm. Faktencheck. Schiller-Zitat nachgoogeln.
Ja, das sollte man mal nach. Oh Gott, das wird mein Vater, der wird ganz traurig werden, ne? Wenn er das wieder hört. Der Junge, der hat da nichts gelesen. Ne? Ja.
Sascha, wenn man jetzt von dir die zuckrigen, süßen, knuffigen Sachen sehen möchte oder überhaupt das, was du jetzt gerade aktuell produzierst. Wie gesagt, du hast ja schon so vieles gemacht und machst auch noch so viel. Wo findet man denn aber gerade das Aktuellste von dir oder wo würdest du jemanden hinlotsen, wenn man fragt, zeig mal was?
Also das Aktuellste, was es im Laden zu kaufen gibt, ist das Haus Nummer 8. Das ist eine Kindercomic-Serie. Das sind Bücher, die im Kiepitz Verlag erscheinen. Und da arbeite ich gerade an Band 3 und 4 gleichzeitig. Huch, geht das, ne? Und natürlich in der Hör zu, der altehrwürdigen Fernsehzeitschrift, erscheint jede Woche eine neue Mackie-Folge, wo Marlene, meine liebe Frau, mich die ganze Zeit immer schon fragt, Mensch, du musst davon viel mehr auf Instagram zeigen. Ja. Also ich muss jedes Mal, ich glaube vorgestern war das, dachte ich, komm, jetzt lade mal wieder was hoch. Dann gucke ich mir die Sachen immer an und denke, ach nee, komm, lass mal, das ist dann so aus dem Zusammenhang gerissen und eine ganze Seite kann man auch immer nicht posten, das sieht dann so winzig aus. Aber wahrscheinlich sollte ich das einfach mal machen.
Oh, ich bitte darum, wirklich. Ja, also ich habe schon manchmal was gesehen und dachte so, yes, endlich hat er mal wieder was gepostet.
Ja, du hast Sorgen, ich darf ja nicht. Also ich kann die Sachen ja erst zeigen, wenn die veröffentlicht sind und das dauert ja dann immer. Nee, obwohl bei dem aktuellen Projekt habe ich die Erlaubnis auch Sachen zu zeigen, sofern die Geschichte jetzt nicht verraten wird oder so. Bei Disney war es ein bisschen strenger.
Star Wars und so.
Ja, genau.
Na, das stelle ich mir schwer vor. Also die Veröffentlichungsvorgaben sind da sicher sehr streng. Ne? Also was darf man wann zeigen es ging. Und so. Auch okay.
Na, dann ja, da war die Regel einfach, wenn es gedruckt wurde, dann ist okay. Aber jetzt halt auch nicht die gesamte Story oder so, weil die wollen ja immerhin noch die Story verkaufen und so. Aber vorher halt auf keinen Fall. Also war ein richtig dicker Deckel drauf, immer geheim und so.
Ja, tatsächlich. Ich könnte das eigentlich wöchentlich machen, aber ich weiß immer nicht, wie das dann mit der Seite, also ob die dann überhaupt so zu erkennen ist als Seite, wenn man so ein Panel. Manchmal hat man halt ein Panel, was gut funktioniert. Ne? Das zeige ich dann auch. Aber in vielen Fällen sind die Panels irgendwie, kommt mir zumindest so vor, als ob die so komplett aus dem Zusammenhang gerissen sind. Naja, aber ich...
Egal.
Ja, eben, eigentlich ist es egal. Ne?
Zeig
das
her.
Das ist genau mein Problem. Ja, ich muss mehr posten. Das ist eigentlich Wahnsinn, dass das so leer ist bei mir.
Das vermittelt einen völlig falschen Eindruck.
Ja, nee, vollkommen. Das wirkt wahrscheinlich so, ach, ne, der, von dem kommt ja auch nichts mehr. Ne? Aber ja, also ihr habt ja recht. Ich poste wieder mehr.
Juhu!
Ja, sehr gut.
Sascha, wir haben am Ende unseres Podcasts immer eine Frage, die wir allen unseren Gästen stellen. Und zwar nach einem richtig guten Zeichentipp. Was ist dein richtig guter Zeichentipp?
Okay, jetzt kommt's, ne? Mein Zeichentipp ist, macht die Vorzeichnung nicht so genau. Macht sie am besten so, dass sie euch eigentlich gar nicht so richtig gefällt und dann tuschen. Weil wenn euch die Vorzeichnung schon so richtig gut gefällt und ihr versucht das dann zu tuschen, dann gefällt euch die Tusche garantiert nicht mehr. Und dann fummelt man ewig an der Tusche rum und es wird nicht besser und man guckt immer traurig auf die schöne Vorzeichnung. Ach, die schöne Vorzeichnung, die hat mir noch so gut gefallen, jetzt sieht alles doof aus. Also ich zeichne immer so vor, dass es eigentlich ganz schrecklich aussieht. Davon kann ich gerne mal was posten. Da werdet ihr echt erschrecken, wie das aussieht. Das sieht einfach, man weiß gar nicht, was da zu sehen ist. Das entsteht alles erst in der Tusche. Das richtige Zeichnen ist das Tuschen, nicht das Vorzeichnen. Das ist mein Tipp.
Genial.
Das ist ein super Tipp, habe ich auch noch nie gehört. Schreibe ich mir hinter die Löffel.
Auf jeden Fall, der ist ja geil. Vielen, vielen Dank, Sascha. Gern. Mensch, das hat einen riesen Spaß gemacht.
Mir auch.
Klasse, danke für deinen Besuch.
Ja, vielen Dank, es war super.
Ich danke euch, dass ich hier sein durfte. Es hat mir auch riesen Spaß gemacht. Ich bin gleich wieder ganz voller Tatendrang.
Ja.
Super, so soll das sein. Danke, dass du da warst, Sascha.
Jo.
Es hat uns riesen Spaß gemacht.
Ja, danke für deine Zeit.
Danke euch. Jo, tschüss.
Mach's gut. Tschüss.
Tschüss.